Hallo and welcome back bei Next Chapter Chats, knurrte er.
Und damit sind wir direkt schon beim Thema, nämlich Bookish X.
Next Chapter Chats.
Ich bin Laura.
Ich bin Sophie.
Und ja, unser heutiges Thema ist Bookish X, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, geben wir wie immer einen kleinen Rückblick zu unserer Lesewoche. Und ja, ich würde sagen, Sophie, du kannst ja gleich mal anfangen, was du so die letzten Wochen gelesen hast.
Ja, also der letzte Rückblick haben wir ja ausgelassen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall die letzte Woche gemacht habe. Und zwar habe ich Tainted Dreams und Shattered Palace gelesen. Und Leute, es war so toll. I swear to God, jeder muss das lesen. Ich fand es richtig amazing. Der dritte Teil kommt Ende des Monats raus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das alles ausgeht. Und ja, im Moment lese ich gerade Wisteria, also der dritte Teil von Belladonna. Und ich höre gerade My Summer Bodyguard. Und Leute, das ist toll. Es ist irgendwie so die richtige Mischung aus so ein bisschen Spannung. Da geht es so Geheimagenten, aber gleichzeitig spielt es in Italien und es ist so Romance und der Agent ist toll und ja, also ich empfehle es euch.
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass du jetzt endlich angefangen hast, Wisteria zu lesen. Es wird Zeit. Du musst mir auf jeden Fall berichten, wie du es fandest. Weil, ja. Ich war danach fix und fertig. Ich habe auch Tainted Dreams gelesen, also beide Teile. Deswegen, ich warte genau wie du gerade auf Band 3 und ich kann mich dir da nur anschließen. Also es ist einfach toll, Leute. Ah, es ist einfach toll. Lest es. Ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ich habe auf jeden Fall noch We Were Liars gelesen, weil ich die Prime-Serie gucken wollte und habe vorher das Buch gelesen und dann die Serie geguckt. Und ja, falls ihr dazu mehr erfahren wollt, ich habe dazu einen TikTok hochgeladen, guckt es euch gerne an. Ich war auf jeden Fall geschockt von diesem Ende. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass mich das am Ende nochmal so abholt, aber wow. Und ich habe The Wrong Bride gelesen. Und ja, damit wären wir dann eigentlich auch schon wieder beim Thema Bookish X tatsächlich. Denn dieses Buch bestand aus einem einzigen großen Miscommunication-Trope. Und ja, ich glaube, wir müssen da nicht weiter drüber reden, sondern starten einfach direkt mal mit dem Thema, was sind eigentlich Bookish X?
Genau, und naja, also ein Ick, das ist, kommt so auch von dieser TikTok-Sprache her. Das ist grundsätzlich halt einfach eine Sache oder Dinge, die einem halt an Menschen oder Dingen stören. Und ja, es sind halt so Kleinigkeiten oder Klischees, also jetzt zum Beispiel in Büchern, die halt schnell cringe sind oder in einem so Unwohlsein hervorrufen. Und ja, da denkt man sich halt öfters mal, warum muss das eigentlich wirklich in jedem Buch drin stehen? Haben die Leute es nicht langsam mal verstanden, dass das irgendwie ein bisschen unangenehm ist? Ja, nee, also wir kommen später noch zu ein paar Beispielen. Aber die Liste ist tatsächlich länger geworden, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel wird, aber wir haben schon einiges zusammenbekommen und noch die Ergebnisse, die ihr uns genannt habt. Also es wird auf jeden Fall spannend. Aber vielleicht, bevor wir mit dieser langen Liste anfangen, nochmal kurz zu dem Hintergrund von X. Also so, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Sachen so, ja, einfach Sachen finden, die uns nicht gefallen. Und es gibt sozusagen drei Dinge. Das eine ist die Schematheorie. Das bedeutet, dass unser Gehirn quasi Muster liebt. Also Asymmetrie, sag ich mal, kann es jetzt nicht gerade gut leiden. Und wenn wir quasi immer gleich schlechte Sachen lesen, also das heißt, in einem Buch stört uns was und es stört uns im nächsten Buch auch und dann wird es uns auch in den zukünftigen Büchern immer wieder stören. Oder genauso ist es halt, wenn wir was gut finden und dann beim nächsten gut finden, dann wird es uns immer wieder gut. Also werden wir es immer wieder gut finden. Also wenn uns halt einmal eine Sache stört, wird es wahrscheinlich selten vorkommen, dass es uns in zukünftigen Büchern nicht mehr stören würde. Die zweite Sache ist Reizüberflutung und Erwartungshaltung. Was bedeutet, wenn man 30 Mal hört, ey, dieses Buch ist total toll, dann denkst du, ey, das Buch ist total toll und du erwartest, dass es toll wird und dein Gehirn erwartet Dopamin und du willst diese Dopaminausschüttung fühlen und dann kommt dann irgendwas, was dich total stört und du denkst dir so, so geil war es jetzt irgendwie gerade gar nicht. Das Gehirn kriegt das Dopamin nicht und deine Erwartungshaltung sinkt halt komplett, also deine, ja, sinkt halt komplett in den Keller und du denkst dir so, ja, irgendwie, das war es jetzt irgendwie nicht ganz. So. Und ja, das dritte ist, nennt man Bestätigungsfehler. Das heißt, wenn zum Beispiel gerade ein Buch total im Hype ist und du denkst, du musst das Buch jetzt auch mögen und dann überliest du vielleicht manchmal einen gewissen Cringe oder einen gewissen Ick, weil du denkst, ja, aber alle finden das gut, also muss ich das irgendwie auch gerade gut finden und das ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn du halt ein Buch liest, was du zum Beispiel jetzt nicht so gut kennst oder was, ne, irgendwie, wo du gerade einfach so zufällig dazu greifst und findest darin ein Ick oder ein Cringe und denkst dir so, ew, was ist denn das jetzt? Nee, geht gerade überhaupt gar nicht.
Obwohl ich sagen muss, fällt mir jetzt gerade irgendwie so auf, dass ich tatsächlich bei so gehypten Büchern eher das Problem habe, dass ich X bekomme und bei nicht so gehypten oder unbekannteren Büchern, sage ich jetzt mal, das eher weniger bekomme tatsächlich. Einfach nur, weil ich glaube, meine Erwartungshaltung bei so gehypten Büchern halt dann schon dementsprechend halt hoch ist. Und bei unbekannten Büchern gehe ich halt einfach so rein und sage so, hey, ja, cool, mal gucken, was kommt so. Und irgendwie, also klar, da stört es mich dann auch, aber es stört mich irgendwie nicht so sehr, wie wenn alle sagen, oh mein Gott, das ist so toll und ihr müsst das alles unbedingt lesen, so wie halt bei Fourth Wing zum Beispiel. Das ist mein gängiges Beispiel dafür. Weil da gibt es halt, also da ist meine Liste endlos an Dingen, die mich irgendwie gestört haben. Und ich weiß nicht, da habe ich dann irgendwie mehr drauf geachtet, weil ich dann so den Hype gesucht habe mäßig. Also ich habe gesucht, was finden die Leute daran so toll, was ist daran so besonders. Und dann habe ich halt voll auf so Kleinigkeiten auch geachtet und irgendwie, weiß ich nicht, hat es mir dann das, glaube ich, so ein bisschen kaputt gemacht.
Da widerspricht sich so Punkt 2 und 3 ein bisschen, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber also ich glaube, das ist halt wirklich so eher dieses, man erwartet halt, dass es einem gefällt, weil es halt so im Hype ist und dann kommt halt irgendwas und es passiert halt nicht und eben diese Dopaminausschüttung im Gehirn findet halt nicht statt und dadurch bist du dann halt so, ja, also, ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich würde sagen, kommt ihr einfach mal zu unserer Liste, damit ihr auch irgendwie nachvollziehen könnt, was uns zum Beispiel stört. Und ja, Laura, ich würde auch sagen, fang mal an. Was stört dich denn am meisten in Büchern?
Also, ich will vorher sagen, das hat jetzt keine Reihenfolge. Also es ist jetzt nicht vom Schlimmsten zum weniger Schlimmsten, sondern es ist einfach alles gleich schlimm in meinen Augen. Aber der erste Punkt auf meiner Liste ist auf jeden Fall, wenn es so richtig overdramatic ist, obwohl dieses Problem, was entsteht, halt voll easy zu lösen wäre. Also ich rede hier nicht von einem ganz normalen Spannungsbogen, also ein Konflikt entsteht und der muss halt irgendwie gelöst werden, sondern ich meine so wirklich dieses overdramatic, so man redet so 100-mal aneinander vorbei. Du könntest es ganz einfach lösen, wenn du zu irgendeiner Person gehen würdest, wenn du mit irgendjemandem reden würdest oder, keine Ahnung, wenn du irgendwas machen würdest, aber die Personen machen es einfach nicht und sagen die ganze Zeit dann, ja, aber ich kann das nicht, weil... Und dann... und es zieht sich dann so über mehrere Kapitel hinweg und irgendwann denkst du dir so, oh mein Gott, bitte, bitte, mach dich nicht dümmer, als du bist.
So. Ja, ich muss sagen, ich fühle das, weil es ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend, sowas zu lesen, wenn du ganz genau weißt, dass die Lösung halt so einfach gewesen wäre. Und es ist halt einfach nervig, ich bin ehrlich. Also ja. Mich nervt das auch.
Ja, ist es auch. Da könnte ich auch gerade ein Beispiel zu Tainted Dreams sagen. Da gab es nämlich auch diese eine Situation, wo ich mir denke, du müsstest einfach nur zu dieser einen Person hingehen und ihr das sagen. Und du hättest gar nicht so ein Drama machen müssen, aber naja, das Buch war trotzdem toll und ich würde es trotzdem immer wieder lesen, aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh mein Gott, bitte.
Ja, also da mache ich einfach mal weiter. Und zwar, das ist so eine Sache, ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Und zwar ist das, wenn ein Buch aus zwei Perspektiven geschrieben wird und du liest es jetzt zum Beispiel aus der Perspektive von der Frau und da wirkt der Mann so richtig tough und so richtig, weiß nicht, männlich und der ist so stark und keine Ahnung was. Aber wenn du dann die Perspektive vom Mann liest, ist er aber die ganze Zeit am Rumheulen und so, nein, das kann ich nicht machen und nein, wo ich mir so denke, ist das dieselbe Person gewesen? Also klar, man möchte natürlich was übers Innenleben erfahren und wissen, was dann in dem Typ da so vorgeht. aber wieso sind das zwei unterschiedliche Persönlichkeiten? Also klar, man wirkt halt nach außen anders, als wie es von innen ist. Aber ich frage mich manchmal wirklich, sind das zwei unterschiedliche Personen? Also das ist manchmal wirklich sehr arg.
Ja, schwöre. Und da fällt mir auch direkt Blotgard ein.
Ja.
Also da war das ja so, da war das genau so. Und du dachtest dir so, Alter, ist das gerade eine komplett andere Person oder was geht hier gerade ab?
Ja, und was ich noch im Kopf hatte, war halt leider Blood and Ash. Also ich weiß nicht, der wievielte Teil das war. Der,
ach, der, wo die im Wechsel geredet haben da, ne?
Ja, genau, ja. Genau, wo die so im Wechsel waren. Wo ich mir so dachte so, seit wann ist denn der so eine Pussy? Was soll denn das?
Also, ich schwöre, ja.
Das hat so, weil du liest so 4 oder 5 Teile und der Typ ist so die ganze Zeit so richtig strong und tough und rettet die und keine Ahnung was. Und auf einmal ist da so voll die Pussy und ich frage mich so, was ist passiert? Das ist doch jetzt nicht dieselbe Person.
Ich schwöre. Und in dem Zusammenhang muss ich auch direkt sagen, was mich auch noch stört, ist, wenn du so eine mega toughe Protagonistin hast, weißt du, und du startest so dieses Buch und denkst so, oh mein Gott, ja, die ist so richtig badass und die ist so, und dann findet das Meet Cute mit dem Typen statt und auf einmal verliert die so ihre ganze Persönlichkeit und die wird so ein richtiger Mitläufer und alles, was der Mann sagt und ist toll und weißt du, der starke, große Mann erklärt dir dann die Welt und du denkst dir so, du warst doch schon so tough und so stark und so, so wo ist das hin?
Ja, ich weiß nicht. Also klar muss im Buch ja irgendwie so ein, die Person sich halt weiterentwickeln. Aber ich finde, manchmal ist es halt so arg, dass du die Person einfach nicht mehr wiedererkennst, so von Anfang bis Ende. Und das finde ich halt einfach irgendwie traurig, weil ich weiß nicht, das zerstört einem dann doch irgendwie so ein bisschen den Charakter oder den Charakter. Und keine Ahnung, weil das hat mir dann zum Beispiel das Bild von Castiel auch richtig zerstört, wo ich mir so dachte, so, wo ist dieser starke Mann hin?
Ja,
irgendwie?
Genau.
Das war dann irgendwie so ein bisschen, es war einfach ein bisschen traurig. Es war schade.
Ja, und da habe ich auch noch ein anderes Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, also du hast es, glaube ich, nicht gelesen, aber die Very Bad Kings-Reihe. Und Mabel ist halt eigentlich, ist die voll, die steht eigentlich für sich ein und so weiter, aber sobald sie mit diesen Kings zusammen ist, Junge, verliert die ihre komplette Persönlichkeit, ist so voll das Lämmchen, weißt du, und dann gibt's so, ich glaube, 2 Teile, wo die so richtig diese, Badass-Mabel raushängen lässt und ich war jedes Mal so, ja, du bist wieder da, so, ja, und dann kommt wieder, dann passiert wieder irgendwas und dann tut sie sich da wieder voll unterordnen und ich denke mir so, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fuckt's manchmal ein bisschen ab.
Ja, und es gibt ja auch so manche Tropes. Wenn ich sowas lese, Also bei mir ist es zum Beispiel diese Insta-Love. Also auf den ersten 2 Seiten lernen die sich kennen und die wissen dann auf Seite 3 schon, dass die für immer und ewig zusammenbleiben wollen und heiraten wollen und keine Ahnung was. Wo ich mir so denke, Leute, ihr könnt euch seit 2 Minuten, also es ist was anderes als Liebe auf den ersten Blick. Weil da entwickelt sich das ja noch. Aber du weißt so, wenn du die Person siehst, oh, die finde ich irgendwie toll oder sowas, ne? Ja. Aber bei Insta-Love ist es halt richtig extrem. Und ich finde, also das finde ich wirklich cringe. Also das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Weil irgendwie fehlt mir, also ich bin halt ein Fan von Tension. Ich bin ein Fan von Slowburn, weißt du? Und wenn sich das alles so langsam entwickelt und man das so nachvollziehen kann. Aber bei Insta-Love kannst du das ja nicht nachvollziehen. Ich meine, du steckst ja nicht in der Person drin und weißt dann so, was abgeht. Sondern das ist von 0 auf 100 direkt und das verändert sich dann auch eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und das finde ich einfach langweilig.
Ja, nee, kann ich voll verstehen. Stimme ich dir auch vollkommen zu. Weil eine Sache, die mich zum Beispiel auch richtig, richtig aufregt, ist wenn dann plötzlich der Plot-Twist kommt, sie sind plötzlich Stiefgeschwister oder Halbgeschwister. Und ich denke mir so, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Was zur Hölle geht hier gerade ab? Also wirklich, das ist eine Sache vom Plot, die ich wirklich abgrundtief hasse. Ich denke mir so, mach doch nicht diesen.
Also ich habe da so ein Trauma. Chroniken der Unterwelt war das, glaube ich.
Oh mein Gott, ja.
Trauma.
Oh mein Gott, ja.
Also, du kämpfst dich durch die, ich weiß nicht, wie viele Teile das waren, 6, 7, 8, ich weiß gerade gar nicht mehr. Du kämpfst dich durch die ganzen Teile durch, dafür, dass die am Ende Geschwister sind oder Stiefgeschwister sind.
Ich schwöre.
So, das hatte ich schon. Das war Pain. Oh, ich sag, wie es ist. Das war richtig schlimm.
Vor allem, es gibt ja dann nochmal diesen Unterschied. Es gibt ja dieses, entweder sie sind dann Stiefgeschwister und es geht halt nicht. Oder es ist dann dieses, haha, am Ende haben wir euch alle nur verarscht und die sind dann irgendwie doch nicht so krass miteinander verwandt, dass sie dann doch noch irgendwie was miteinander haben können, wo ich mir manchmal denke, Mach das nicht, wirklich, es regt mich einfach nur auf. Lass es einfach gut sein. So.
Oh, ja, nee. Schwierig.
Oder, was ich auch richtig schlimm finde, sind Love Triangle, die sich niemals auflösen. Oh, wenn ich schon irgendwie lese, so Love Triangle, ich weiß nicht. Also es ist ja, ein Love Triangle ist meiner Meinung nach auch was anderes als zum Beispiel so Reverse Harem oder sowas, ne, wo dann so mehrere Leute halt irgendwie miteinander dingsen sind. Und auch ein Love Triangle kann in manchen Fällen gut geschrieben sein, aber in den meisten Fällen fuckt es mich einfach nur ab. Dieses dann, nein, er, und dann, nein, er, oder sie, oder hier, oder da, wo ich mir denke, ach, dieses ewige Hin und Her, lass es doch bitte einfach gut
ja,
sein.
Ja, nee, also das fühle ich auch. Ich finde Love Triangle meistens auch irgendwie ein bisschen cringe, weil entscheide dich halt einfach so, wo ist das Problem?
Ja.
Also irgendeiner genau. Wird ja wohl besser sein als der andere und dafür braucht man aber auch keine 30 Kapitel für.
Nein, Sophie, weißt du das nicht? Sie liebt beide genau gleich. Die sind, das ist das, man kann das nicht auseinanderhalten. Die Liebe ist für
dann
beide
halt
so
beide
stark.
Nehmen.
Ich schwöre. Oh mein Gott. Ja, dann sind wir ja wieder beim Thema Reverse Harem, wo sie denken, sie können dann 7 Leute heiraten. Also.
Ey, in dem einen Buch hat die das tatsächlich gemacht. Die hat ihre 3 Jungs geheiratet und von ihrem ein Kind bekommen.
Ja, schwöre, das passiert öfter, als man denkt. So viel dazu. Aber apropos Kind. Was ich nämlich auch richtig schlimm finde, ist nämlich, wenn in Epilogen immer dieses Klischee bedient wird, im Epilog kommt dann, ja, und plötzlich ist sie schwanger und kriegt 3 Kinder oder plötzlich kriegt sie einen Heiratsantrag oder sowas, wo ich mir denke, Leute, gibt's im Leben nichts anderes, außer schwanger werden und Verlobungen machen? Also, what the, also, hä? So, mach mal ein bisschen Abwechslung. Die haben auch noch ein anderes Leben bestimmt, was einen interessiert. Und nicht nur, ja, sie ist schwanger und sie kriegen jetzt ein Kind und alles ist Heititei, so.
Ich habe auch so mein Problem, also mit Epilogen, so generell eigentlich. Weil, also es kommt immer drauf an, wie tatsächlich das Buch endet. Weil meistens ist es so, dass du ein Happy End hast und dann noch ein Happy End kriegst. Also der Epilog ist dann noch das weitere Happy End, wo ich mir so denke, hey, das Buch hatte doch schon ein Happy End. So, warum ja. Muss das doppelt gemoppelt sein? So, das verstehe ich nicht. Und dann, ja. Das, was du sagtest, weißt du, das Ende vom Buch ist irgendwie, ja, und sie sind jetzt voll happy und alles ist so, wie sie es schon immer gewünscht hat. Und im Epilog heiraten die und kriegen Kinder, wo ich mir so denke, toll, das brauche ich jetzt nicht.
Ja.
Es hätte jetzt einfach so enden können, jeder denkt sich dann seinen Teil und dann ist doch Tutti.
Ganz genau.
Also das verstehe ich gar nicht.
Ganz genau.
Das finde ich ganz schlimm.
Ja.
Was ich aber tatsächlich also an Epilogen gut finde, ist, wenn quasi das Ende vom Buch so ein bisschen offen gewesen ist und man quasi in so eine Richtung geht, aber das halt auch nicht komplett aufgeklärt wird mäßig, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Also so, dass du halt so weißt, in welche Richtung es geht, aber quasi sie leben happy bis zum Ende ihres Lebens. Lol.
Ja.
Aber so halt in die Richtung.
Ja, nee, aber genau dasselbe wollte ich nämlich eben auch sagen. Denselben Gedanken hatte ich auch. Und zwar, ne, wenn dieses, wie du sagst, dieses offene Ende, also so man weiß, es wird eigentlich alles gut, aber es ist noch nicht genau geschrieben. Und dann finde ich ein Epilog gut, so wie du sagst, dass am Ende nochmal klar definiert wird, wir haben hier unser Happy End oder vielleicht auch nicht. You never know. Je nachdem, was es für ein Buch ist. Aber aber dieses unnötige, sie sind schon glücklich und alles ist gut. Und dann kommt noch mal diese Schwangerschaft oder Heirat oder whatever, wo ich mir denke, unnötig.
Ja, nee. Also es gibt ein paar Bücher, wo ich wirklich den Epilog gut finde, wie zum Beispiel bei Once Upon a Broken Heart, weil das halt generell in so einer Märchen-Geschichtserzählstimme geschrieben ist. Und das halt im Epilog quasi, also sie gehen quasi zusammen weg. Und Epilog wird halt noch mal so ganz kurz 3 Seiten. Was mich auch stört, Epilog von mehr als 3 Seiten verstehe ich nicht. Mach halt noch ein extra Kapitel hinten dran und nenn es nicht Epilog. So, hä? Verstehe ich nicht. Aber bei Once Upon a Broken Heart fand ich es halt gut, weil das dann halt, das hat dich in so eine Richtung geführt, aber das hat jetzt auch nicht alles komplett aufgeklärt, mäßig.
Ja, und du hattest im Epilog eine neue Information. Das muss man auch dazu sagen, bei Once Upon a Broken Heart. Also das war kein Epilog, wo dann einfach nur noch mal unterstrichen hat, ja, sie sind jetzt immer noch glücklich und keine Ahnung, es wird noch einer draufgesetzt, sondern es war eine Erweiterung, so dass du danach dir halt noch Gedanken gemacht hast, okay, wie könnte das jetzt noch weitergehen? So, weil halt eben noch, ne, wie gesagt, weil eben das so ein bisschen weitergeführt wurde und man sich dann so ein bisschen das Leben von denen auch irgendwie so, was könnte als nächstes passieren, so gedacht hat und nicht, ja, sie sollen jetzt halt dann glücklich, bis sie sterben. Also
Nee, und das finde ich, also das ist doch eigentlich, dachte ich, der Sinn und Zweck von einem Epilog, zu sagen, wie es eventuell weitergehen könnte.
Ja, mäßig. Genau.
Und nicht zu sagen, so ist es und so bleibt es und ciao. Weil das weiß ich nicht.
Ja.
Finde ich komisch.
Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ja, als nächsten Punkt auf der Liste haben wir so cringe Beschreibungen für Aktionen, Geschlechtsteile, Kosenamen oder sonst irgendwas. Also, ne, Beispiel knurrte er oder irgendwelche Bezeichnungen für Geschlechtsorgane. Wir haben da ja auch so ein Video drüber gemacht. Was hatten wir da so? Knospen oder Pforte oder was weiß ich, was da alles genannt wurde. Cringe. Einfach geisteskrank cringe.
In dem Zusammenhang, was ich auch ganz schlimm und schwierig finde, ist, wenn die Sprache auf einmal sehr vulgär wird. Aber also in Dark Romance Büchern, okay, da erweitert man es einfach. Aber manchmal auch in so Fantasy Büchern, wo mir wirklich die Kinnlade runterfällt, wo ich mir so denke, Digga, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Zum Beispiel The Veiled Kingdom. Ich hab's nicht gelesen, ich hab's als Hörbuch gehört, Leute. Und ich sag's, wie es ist. Ich saß die ganze Zeit mit offenem Mund da. Ich war so, was passiert da? Wie reden die denn da? Das war, also für mich, ich weiß nicht. Ich finde das einfach, also das ist wirklich so unangenehm zu lesen, dass ich, wenn ich sowas lese, ich überspringe das dann. Ich warte, bis dann wieder normal weitergeht. Und dann, weil ich kann, also ich finde das ist so Top-Tier, was ich nicht leiden kann in Büchern.
Also ganz schlimm. Ich kann das verstehen.
Beispiel auch das Dinner, wo ich mir so dachte, ich lese hier einen Krimi und auf einmal geht's hier nur, wer hat was mit wem und heititai und tralala und sprachlich war das ganz abgrundtief. Ja. Also ganz schrecklich, wo ich das Buch am liebsten abgebrochen hätte, aber ich wollte halt wissen, wie, wer wen hier da umgebracht hat und so. Aber, oh, ganz, ganz unangenehm. Das finde ich ganz schlimm.
Ja, vor allem, wenn das so Bücher sind, bei denen du es halt nicht erwartest. Also wenn das halt so Sachen sind, wo du dir so denkst, so keine Ahnung, es fängt so richtig normal an einfach und auf einmal hauen die dann Sachen raus und du hast auf einmal so, sitzt du da und denkst so, was ist denn jetzt los? Ich dachte, das ist ein, keine Ahnung, Krimi oder ein New Adult oder what the fuck, also weißt du?
Das, ja, also, oder du denkst, du liest so ein schönes Fantasy-Buch und so schöne Fantasy-Welten und keine Ahnung was und auf einmal, ja.
Ja, also ich sag dir, bei The Veiled Kingdom, ich saß mit offenem Mund da. Ich kann mich ja noch ganz genau dran erinnern. Ich habe diese eine Stelle, du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich habe das gelesen und ich musste ganz kurz das Buch zuklappen, weil ich mir so dachte, ach du Kacke, was war denn das jetzt gerade? Das war, ja, ist das jetzt ehrlich so geschrieben? Also, nee, das war einer zu viel. Das war einer zu viel.
Das sind halt meistens auch so Bücher, die halt auch schon gehypt sind, wie zum Beispiel The Veiled Kingdom. Das war ja schon auf BookTok sehr präsent, wo ich mir so denke, feiern das die ganzen Leute? Finden die das toll? Ich verstehe es nicht, weil wenn so Bücher gehypt sind, ich denke so, cool, dann lese ich jetzt mal was, ne? Was halt auch sprachlich irgendwie, ne, angemessen ist. Und auf einmal hauen die da Wörter und Sätze raus, wo ich mir so denke, wo bin ich denn hier reingeraten? Wie kann das denn sein, dass so ein Buch so gehypt ist? Und da bin ich ganz ehrlich, wenn so Literaturkritiker so ein Buch lesen, gar nichts verstehen, dass die so Romantasy-Genre als Schundliteratur bezeichnen. Weil da gebe ich denen tatsächlich ein bisschen recht.
Ja, also wie gesagt, man muss es manchmal nicht übertreiben so. Also man kann manchmal auch Sachen einfach ganz normal ausdrücken. Jeder versteht's ja auch, wenn man keine extremen Ausdrücke benutzt. Also
ja.
Aber auch in dem Zusammenhang, was ich auch richtig cringe finde oder was ich einfach nicht leiden kann an Büchern ist, wenn das so smut auf Zwang ist.
Ja.
Oder wenn der Plot auf einmal nur noch aus Spice besteht. Also so das Buch hat es gerade irgendwie nicht nötig und dann werden aber so unnötig so 2, 3 spicy Szenen hintereinander reingehauen. Das war zum Beispiel bei The Wrong Bride, fand ich so, weil die Story war an sich eigentlich ganz gut. Es gab 1, 2 spicy Szenen, die haben da voll gut reingepasst und dann gefühlt am Ende hatte sich so angefühlt, okay, man weiß jetzt gerade nicht, wie man die Seiten füllen soll, also haue ich da jetzt 3 Kapitel Spice rein, die halt irgendwie dieses jetzt halt unbedingt gebraucht hätte, so. Oder im Gegensatz dazu, oder ja, was dazu auch passt eben, wenn halt, wie gesagt, das Buch nur noch aus Spice besteht und es halt einfach keinen Plot gibt.
Ja, nee, das fühle ich auf jeden Fall voll. Ich bin generell nicht so ein krasser Fan von Smut oder Spice. Also gerade, wenn es halt so deplatziert ist. Also da hatte ich auch Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob das schon Dark Romans war, aber da also ich finde es einfach cringe und unangenehm, wenn jetzt quasi eine traumatische Situation passiert ist und der Typ dann zu ihr kommt und sie rettet und danach geht's ab, wo ich mir so denke, Mädel, bist du nicht eigentlich gerade irgendwie traumatisiert? Was soll das? Das ist einfach so unpassend und das ist so unangenehm zu lesen, wo ich mir so denke, weiß ich nicht. Also das finde ich schwierig. Dann, was ich halt auch nicht mag, das geht so in deine Richtung, ist zum Beispiel Spice und Attention. Also wenn die Protagonisten irgendwie vorher nicht wirklich was miteinander zu tun hatten oder da halt generell, also du merkst gar nicht, dass die sich eigentlich mögen und auf einmal fallen die übereinander her, wo man sich so fragt, wo kommt das her? Was soll das? Ich dachte, die mögen sich nicht. Und keine Ahnung, ich fand sowas ganz komisch. Genauso wie wenn die Protagonisten nicht so eine Chemistry haben. Also wo man schon so merkt, so da bahnt sich was an, weißt du. Das finde ich immer toll. Das finde ich meistens besser als den Spice hinterher. Weil das einfach so, keine Ahnung, das löst so Gefühle in dir aus. Ich finde das einfach toll.
Also Tension immer vor Spice, sage ich auch immer.
Absolut.
Und werde ich auch immer dazu stehen. Tension vor Spice ist einfach das Ding.
Ja.
Und ja, aber ich kann das voll verstehen. Wie gesagt, manchmal ist es halt unangebracht oder keine Ahnung, man hat halt so das Gefühl, einfach der Spice ist gerade einfach cringe, weil er gerade nicht einfach in die Szene passt oder einfach gerade nicht dazu passt. Und man sich denkt, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. So.
Nee. Aber ich finde, also jetzt gerade so in der heutigen BookTok-Zeit nimmt es mittlerweile tatsächlich so ein, also es ist halt einfach trendy.
Ja, ja, nimmt Überhand auch einfach.
Du findest mittlerweile kein Buch mehr oder kaum ein Buch, wo da nicht irgendwie ein bisschen was Spiciges drin steht, wo ich mir wirklich denke, muss das wirklich sein? Ich finde nämlich nicht.
Nee, ich finde auch nicht. Aber ich habe halt so das Gefühl, so wie du sagst, es wird so ein bisschen vorausgesetzt. Also es ist so, keine Ahnung, als wäre ein Buch, was keinen Spice hat, halt automatisch
schlecht.
Würde es sich nicht verkaufen oder wäre automatisch schlecht, wo ich mir denke, nein, wenn das gut geschrieben ist, so wie du sagst, wenn die Chemistry so zwischen den Protas stimmt, wenn da Tension ist, dann brauche ich keinen Spice. Also wie gesagt, bestes Beispiel Powerless. Die haben nicht einmal irgendwie was miteinander gehabt, außer im zweiten Teil dieser eine Kuss. Ich habe den dritten noch nicht gelesen, deswegen, aber aber bis Teil 2, ich fand das eins der besten Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, so. Und da war auch kein Spice drin, so. Und ich fand das voll, voll gut.
Wenn ich jetzt mal überlege, die ganzen Jugendbücher, die ich halt damals gelesen habe, also wo das halt auch noch Jugendbücher waren, ich meine, jetzt die Jugendbücher sind ja auch schon sehr spicy zum Teil. Ich habe halt viel, also damals auch schon viel Fantasy gelesen und da war nie irgendwas. Die haben sich maximal geküsst und Händchen gehalten. Also mehr ist da halt nicht passiert. Und man hat, also man braucht das nicht. Ich meine, früher ist die Jugend auch ohne ausgekommen und warum ist das jetzt auf einmal so im Trend? So, also klar, natürlich, das ist sowas Natürliches und aber es muss jetzt halt nicht wirklich in jedem Buch sein, finde ich.
Aber das ist wirklich so. Da habe ich auch voll das gute Sommerbuch. Das heißt, The Summer of Broken Rules von, keine Ahnung was, K.L.L.K. Walter oder so irgendwas. Und das habe ich letztes Jahr im Sommer gelesen. Und da gab es auch kein Spice. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Kuss gab. Ich glaube nicht. Aber das war auch so eine süße Sommergeschichte. Dass ich danach wirklich das Buch, ich fand das richtig gut. Und da kam einfach halt kein Spice, kein gar nichts vor. Aber das hat einfach dazu gepasst. Es war ein schönes Buch. So, wie gesagt, die Chemistry war da. Du hast es einfach genossen und es hat es halt einfach nicht gebraucht.
Nee, von dem her, ja. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, thematisch. Und zwar zu X, die ich an Büchern habe. Also nicht vom Plot her, sondern von den Büchern. Da gibt es tatsächlich auch so einige Sachen, die mich stören. Und ich hoffe, dass eine dazu relaten kann. Und zwar, wenn die Taschenbücher, Beispiel, nicht so floppy sind. Und also floppy meine ich, wenn du die so hältst am Buchrücken und das floppt dann so, ne? Das hängt dann so runter. Weil wenn du dann das Buch aufschlägst, ist es halt so schön wobbly und dann fällt es nicht mehr wieder zu, wenn du weißt, was ich meine. Sondern das bleibt halt offen liegen und du kriegst halt keine Leserillen. Weil, was ich festgestellt habe, bei den ganzen englischen Büchern, die ich lese, die sind halt nicht floppy, die sind sehr fest. Und wenn du das halt mal ein bisschen weiter aufmachst, kriegst du direkt Leserillen. Also ist jetzt auch nicht so schlimm, Leserillen, ne? Aber, keine Ahnung, das mag ich irgendwie nicht so. Und was ich noch nicht mag, wo mir auch wirklich sofort der Lesespaß vergeht, ist, wenn ein Buch einen sehr geringen Zeilenabstand hat. Ich weiß nicht warum. Für mich persönlich ist es super anstrengend, das zu lesen, weil du dann irgendwie, du musst eigentlich mit dem Finger so mitlesen, weil du dann dauernd in der Zeile verrutscht und dann ist es auch noch alles klein geschrieben und die Seiten sind zu voll, dann brauchst du ewig für eine Seite. Boah, eigentlich wie es ist, finde ich anstrengend. Noch dazu.
Oder auch wenn die Seitenränder gar nicht
ja,
so sind.
Ja, und dann fasst du das Buch an und dann, ja.
Also weißt du, wenn du so richtig, so, ja, wenn du mit dem Daumen ja. schon, wenn du das Buch anfasst, so die ersten Wörter verdeckst.
Ja, nee, finde ich auch ganz schlimm. Und was ich halt auch anstrengend finde, ist, wenn ein Buch sehr lange Kapitel hat, weil, also das Gehirn möchte ja belohnt werden und wenn du ein Kapitel gelesen hast, ne, wirst du halt belohnt, weil du denkst so, yay, neues Kapitel geschafft. Und bei so Büchern mit ganz langen Kapiteln ist das halt nach einer Weile auch anstrengend, weil manchmal brauchst du ja so ein kurzen Break. Und manchmal, wenn ein Kapitel vorbei ist, mache ich kurz Break und dann lese ich wieder weiter. Aber ich kann nicht so mitten im Kapitel aufhören, weil meistens da halt, also das ist ja mitten in der Story drin. Und ja, keine Ahnung, das dann irgendwie einfach anstrengend.
Nee, deine Punkte kann ich aber voll verstehen. Also wie gesagt, zu geringer Zeilenabstand, wenn es zu klein geschrieben ist oder einfach kein Seitenrand besteht, da kriege ich schon einen Anfall, wenn ich das Buch aufschlage, mir denke, oh nein, bitte nicht. Und das ist meistens bei so... Ja, bei so Sommerbüchern habe ich jetzt oft gesehen, die so in der Belletristikabteilung sind. Die sind meistens so geschrieben. Und da denke ich mir immer so, oh nein, bitte nicht. Und wie gesagt, auch lange Kapitel, same. Also, weil ich kann auch nicht mit einem Kapitel aufhören. Das Höchste der Gefühle, aber das triggert mich auch schon sehr hart, ist, wenn ein Absatz gemacht wird, ne, wo dann ein gedanklicher, eine gedankliche Pause gemacht wird. Und dann, da unterbreche ich manchmal, wenn ich dann was zu tun habe oder so. Aber es ist schon... Das ist schon schwierig, sagen wir es mal so. Und was bei mir noch dazu kommt vom Aussehen ist, aber ich glaube, da scheiden sich auch wirklich die Geister, das ist wie beim Handy Dark Mode und normaler Mode, schwarze Seiten und weiße Schrift. Ich kann es nicht lesen. Geht nicht. Wenn ich das Buch sehe und sehe, das hat schwarze Seiten, ich kaufe das auch nicht. Das triggert mich so krass, ich kann das nicht lesen. Ich denke mir so, nee, geht nicht, sorry, kann ich nicht. Also ich habe mir auch eins gekauft, zum Beispiel Casador, hatte schwarze Seiten und weiße Schrift. Ich konnte es nicht lesen. Ich musste es mir nochmal als E-Book holen und auf dem Kindle lesen, weil ging nicht. Geht nicht. Es tut mir echt leid.
Also das finde ich tatsächlich jetzt echt lustig, weil ich glaube, damit habe ich keine Probleme. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Buch mit schwarzen Seiten gelesen, wenn ich ehrlich bin. Also müsste ich eigentlich mal reinlesen. Aber ich glaube, damit habe ich keine Probleme.
Ja, aber das Ding ist, es ist halt meistens sind es so Dark Romance Bücher, die halt so sind. Und ach, ich weiß nicht, ich würde manchmal auch echt gern so ein paar Bücher lesen, aber die sind dann halt immer, wie gesagt, schwarze Seiten, weiße Schrift. Nee, geht nicht, kann ich nicht. Und dann gucke ich da auch gar nicht weiter. Also wenn es als E-Book gibt, okay, dann lese ich es halt so, aber nee. Du kriegst Gänsehaut, geht nicht.
Dann, was ich tatsächlich beim Lesen auch oft ignoriere, weil es mir halt so ein bisschen Ick gibt, ist zum Beispiel das Alter vom Protagonisten. Und das halt besonders, wenn Protagonisten jünger oder wesentlich jünger sind als ich. Weil, ich weiß nicht, also bei Fantasy-Büchern stört es mich eigentlich nicht, weil da ist es eigentlich eh wurscht, habe ich so das Gefühl. Da steht zwar ein Alter, aber letztendlich... bockt's kein.
Alter ist nur eine Zahl.
Ja. Das stört mich halt tatsächlich meistens eher in so New Adult oder Romance Bücher, weil das ist dann, also die sind halt in so einer anderen Lebensphase als ich, weil was ich jetzt schon wieder für ein Problem habe, und da habe ich auch ein Mädel gesehen auf TikTok, die das auch gesagt hat, ist, dass wir jetzt zum Beispiel fast schon wieder zu alt sind für New Adult, weil da geht es ja immer so darum, die fangen an zu studieren, die gehen aufs College und das ist ja bei uns halt eigentlich schon wieder vorbei. Und da bräuchte man halt eigentlich wieder so eine Storyline, die haben gerade ihren Abschluss und versuchen irgendwie ins Jobleben reinzukommen und versuchen sich jetzt nach dem Studium irgendwie selbst zu finden oder sowas. Es gibt einige Romance-Bücher, wo die Protagonisten älter sind, finde ich persönlich immer toll. Also die sind dann schon so Anfang oder Ende 20, sagen wir es mal so. Und ich kann dazu viel mehr relaten, als wenn die jetzt gerade ihr Studium anfangen, weil das habe ich jetzt halt schon hinter mir. Und das lese ich tatsächlich auch nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst. So dieses, naja, Ich mag das auch lieber, wenn die so Mitte, Ende 20 sind. Und wenn die halt jünger sind, vor allem ganz kritisch ist halt dann, wenn die wirklich sehr, sehr jung sind. Also unter 20. Und du denkst dann halt so, irgendwie, also man liest zwar trotzdem, aber ich ignoriere es halt immer, so wie du sagst. Also das existiert einfach nicht so. Und eine Sache, die bei mir auch nicht existiert, wenn wir schon irgendwie sind, ist, wenn der männliche Love Interest lange Haare hat. Existiert bei mir nicht. In meinen Gedanken hat er immer kurze Haare. Der hat keinen Man-Bun oder so. Oder hat auch keine langen Wellen, die ihm bis auf die Schulter fallen. So, nee, existiert nicht. In meinen Gedanken hat er einfach kurze Haare oder ich stelle mir das einfach gar nicht vor. Aber ja, das ist eine Sache, die ich wirklich vehement ignoriere. Existiert nicht. Punkt.
Also das finde ich wirklich funny. Weil, also, ich glaube damit, also so Man-Bun finde ich eigentlich,
ach, warum nicht, ne? Ja, nee.
Also, ja.
Also, ich meine, manchen steht das wirklich echt gut, ne? Also, so ein bisschen längere Haare, Man-Bun oder sowas. Aber in Büchern, na, da hat das nichts zu suchen. Da stelle ich mir das anders vor. Das ist,
Was ich da auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel bei Tainted Dreams, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Kim Nina Oka beschreibt ihre Protagonistin nicht.
Ja, das ist mir letztens auch
also
aufgefallen.
Also gar nicht. Ja. Also keine Haarfarbe, außer dass der oder diejenige halt irgendwie überdurchschnittlich gut aussieht oder sowas. Aber ich finde das extremst gut, weil du kannst dir die Leute so vorstellen, wie du so gerne hättest. Und die Charakterkarten tatsächlich, da siehst du die Leute auch nicht. Da siehst du jetzt quasi nur so einen schwarzen Schatten von Menschen. Aber weder Gesichtszüge noch irgendwie Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, keine Ahnung was. Maximal die Größe ist, glaube ich, beschrieben, aber der ganze Rest ist halt so free. Und ich finde das richtig gut.
Da steht dann halt nur sowas wie zum Beispiel bei männlichen Love Interest so, ja, er ist halt trainiert oder er ist halt sehr groß oder so, aber halt sonst nichts. Und das finde ich auch richtig, richtig gut. Und ist mir auch bei den letzten Büchern von ihr auch schon aufgefallen. Ja, das stimmt. Naja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal zu euren Antworten über, was so eure Bookishicks sind. Denn wir haben auch ein paar Umfragen gestartet mit so, ja, was findet ihr ganz schlimm, was könnt ihr ertragen? Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Ergebnisse rein. Und die erste Frage war, was triggert dich sofort beim Lesen? Und da gab es die Auswahl Insta-Love, also Liebe auf Seite 2, er knurrte oder tierische Männer im Allgemeinen. Sie wusste nicht, wie schön sie war. Und toxische Typen, die romantisiert werden. Und auf jeden Fall auf Platz 1 war toxische Typen, die romantisiert werden. Und ich muss sagen, kann ich verstehen, weil, also, for real, so schwierig, genau, schwierig. Also manchmal denke ich mir so, okay, wenn es halt die Story ist und du weißt, worauf du dich einlässt, okay, so, dann ist es das. Aber manchmal bewegt sich das so an der Grenze, wo ich mir denke, weiß ich jetzt nicht. Ja, das haben auf jeden Fall 43% von euch gesagt. 23% haben gesagt Insta-Love, Liebe auf Seite 2. Also ich glaube, die Gründe sind auch genau das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, sehr wahrscheinlich. Und die anderen beiden teilen sich mit 17% den gleichen Platz. Also er knurrte und sie wusste nicht, wie schön sie war. Ja, aber auch das, bin ich ehrlich, nervt übertrieben stark.
Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Frage 2. Du hast es, aber du liebst es trotzdem. Und da teilen sich tatsächlich die meisten Leute unsere Meinung, würde ich mal sagen. Ja. Und zwar 38% von euch haben gesagt, ich darf dich nicht lieben, aber ich tue es trotzdem. Also ja, es funktioniert halt. Es funktioniert halt. Also das, ich weiß nicht, immer so dieses Forbidden Love-mäßig. Es funktioniert halt einfach. Und egal, wie oft das in irgendwelchen Büchern drin vorkommt, das gibt halt diese gewisse Tension und das ist halt einfach toll. 31% haben gesagt, der reiche, dunkle Bad Boy funktioniert halt auch immer. Was soll man dazu sagen? 17% haben gesagt, Enemies to Lovers, aber halt so toxisch. Enemies to Lovers funktioniert halt generell immer, also fühle ich. Und 14% haben gesagt Love Triangle. ja, mag ich halt jetzt nicht so. Deshalb, ja, ist okay.
Aber das sind halt wieder so diese Sachen, so, wie gesagt, so, man hasst es, aber man liebt es. Also man weiß, es ist jetzt gerade nicht eigentlich so der way to go, aber eigentlich wollen wir es insgeheim doch irgendwie alle. Also gerade dieses, ich darf dich nicht lieben, tu es aber trotzdem. Oder auch der reiche, dunkle Bad Boy, wo wir auch wieder beim Thema toxische Typen wären. Also ja, das ist halt, das, wie du sagst, es funktioniert halt einfach. Was soll man ja da noch groß zu sagen? Frage Nummer 3 war, was tust du, wenn es cringe wird? Und was ich richtig spannend fand, dass 0%, also keiner hat gesagt, ich breche das Buch sofort ab, wenn ich einen Cringe entdecke. Weil, keine Ahnung, ich hätte gedacht, dass da schon wenigstens so ein, zwei Leute sagen vielleicht, jo, wenn mich irgendwas total triggert oder wenn irgendwas richtig cringe wird oder sowas, kann ich nicht weiterlesen, weil es einfach too much ist. Aber keiner hat das gesagt, das fand ich richtig cool, also irgendwie beeindruckend. die absolute Mehrheit hat gesagt, und das mache ich tatsächlich auch, einfach Augen rollen und weiter. Das haben 64% gesagt, mache ich genauso. Wenn es halt cringe wird, denke ich mir so, ach, muss jetzt nicht sein, aber komm, weiter geht's. 25% haben gesagt, ja, einfach ein bisschen mit jemandem drüber lästern, sich kurz drüber auslassen und dann weiterlesen. Klappt schon, wird schon, ne? Also wie gesagt, auch einfach weitermachen. Und 11% haben gesagt, ey, einfach weiter im Text, ich habe schon Schlimmeres gelesen.
Ja, passt eigentlich auch zur nächsten Frage, finde ich. Und zwar, wie schlimm findest du Sätze wie er knurrte oder er war ein Wolf? Oh, also wenn ich das schon vorlese, kräuseln sich bei mir die Fußnägel, ich sag's, wie es ist. 20% haben gesagt, geht gar nicht, bin raus, fühl ich, aber ich lese halt trotzdem weiter. 23% haben gesagt, kommt drauf an, wie hot er ist. Also ja, aber nein. Also egal, wie hot dieser Typ ist, never ever, ach nee. Sorry, das geht gar nicht, ich schwöre.
Knurrt der mich an?
Nee, geht gar nicht. 57% haben gesagt, lache laut und lese weiter. Das, ja, bin ich. Äquivalent zu er knurrte ist übrigens, sie schnurrte. Wo ich mir frage, ja, ich habe noch nie jemand schnurren gehört. Also, ich weiß nicht.
Auch immer diese tierischen Vergleiche, so, warum?
Ja, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie besonders männlich sein soll, wenn er knurrt, aber fühle ich nicht, fühle ich gar nicht.
Also, for real nicht. Aber was auch dazu passt, ist, wir haben euch gefragt, was ist schlimmer? Wenn da steht, er roch nach Wald und Männlichkeit, oder wenn da steht, sie war nicht wie die anderen Mädchen? Also ich muss sagen, ich finde, beides bewegt sich an einer sehr, sehr schmalen Grenze. Es gibt sich auch nicht viel und das haben auch tatsächlich die Umfrageergebnisse gezeigt. Also es war richtig knapp. Also 47% haben gesagt, er roch nach Wald und Männlichkeit ist schlimmer. Und 53% haben gesagt, sie war nicht wie die anderen Mädchen ist schlimmer. Und wie gesagt, ich finde beides schlimm. Was ich aber allerdings an dem er roch nach Wald und Männlichkeit richtig interessant finde, ist, immer wenn ich das in Büchern lese, weiß ich, okay, jetzt ist es um die Protagonistin geschehen. Ich weiß nicht warum. Es ist übertrieben cringe, aber ich weiß immer, wenn dieser eine Satz kommt, weiß ich, okay, jetzt hat sie seinen Geruch gewittert und jetzt geht's irgendwie los oder so. Keine Ahnung. Aber ja, das fand ich ganz funny.
Was ich halt besonders schlimm finde, ist, sie ist nicht so wie die anderen Mädchen. Oh, keine Ahnung. Ich finde, das ist so dieses Main-Character-Syndrome und ich finde das so nervig. Also, finde ich ganz schlimm.
Da werden wir wieder beim Thema overdramatic. So, ja. Ja.
Kommen wir zur nächsten Frage. Warum überliest du manche X? 48% haben gesagt, weil der Rest passt. Und das ist ja meistens halt immer so. Es stört dich so eine Kleinigkeit, aber dadurch, dass der Plot halt interessant ist oder du wissen willst, wie es weitergeht, liest du halt einfach weiter. 12% haben gesagt, weil er halt hot ist. Ja, relatable. 36% haben gesagt, Neugier. Also müssen halt wissen, wie es weitergeht. Fühle ich halt auch, weil, ne, man liest das Buch ja nicht nur so, also du liest es for fun, aber du willst ja trotzdem wissen, wie es endet. Und 4% haben gesagt, ich muss abbrechen. Und ja, also bei manchen Büchern bin ich ehrlich, wie zum Beispiel bei Das Dinner oder The Veiled Kingdom, ich hätte es halt einfach abbrechen müssen. Aber ich traue mich immer nicht, weil ich immer irgendwie wissen will, wie es endet oder ich immer die Hoffnung habe, dass es nochmal gut wird. Und keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch abgebrochen, ich sag's, wie es ist.
Ja, doch, ich schon. Aber aber so, keine Ahnung, die letzten drei, vier Kapitel oder sowas. Also, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ich glaube, ich habe es halt, es hat mich halt einfach nicht mehr gejuckt. So. Ich habe, glaube ich, einfach immer auf Arbeit gelesen, irgendwann zugeklappt und es waren irgendwie noch vier Kapitel übrig und seitdem liegt es, glaube ich, in meinem Schrank. Aber ansonsten habe ich auch jedes Buch beendet, weil ich halt auch immer das Gefühl hatte, so, vielleicht wird es ja doch noch gut. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kann man den Cringe einfach übersehen. Vielleicht ist das, was mich gerade stört, nicht ganz so schlimm. Ich weiß es nicht. Naja. Aber mal, wir haben noch eine freie Frage gestellt. Und zwar, welche Romance-Klischees kannst du gar nicht mehr lesen? So, ne? Was stört dich einfach, wenn du die Sachen liest? Und dann haben wir eine Sache, die wir auch schon genannt haben. Und zwar, sie ist total gebrochen, aber nach 30 Seiten vertrauen sie sich dann auf einmal plötzlich wieder. Wo ich mir denke, so, ja, das ist das Thema. Plötzlich hast du eine ganz andere Persönlichkeit und Einstellung, obwohl du am Anfang noch, keine Ahnung, ein Trauma hattest oder total anders drauf warst. Und auf einmal, ein paar Seiten später, ist Friede, Freude, Eierkuchen, ihr seid das perfekte Dreamteam und keine Ahnung was. Und man denkt sich so, hä? So, was? Und das eins, was noch gesagt wurde, war Enemies to Lovers, also Enemies in Anführungszeichen, die sich einfach nur nicht leiden können. Also eigentlich ist es eher so ein Haters to Lovers, aber es wird halt immer als Enemies to Lovers bezeichnet. Also eigentlich sind sie gar keine wirklichen Feinde, sondern, keine Ahnung, die fucken sich einfach nur gegenseitig ab oder so. Und ja, es wird aber halt dann immer so hingestellt, als, keine Ahnung, wenn ich halt Todfeinde oder keine Ahnung was. Kann ich ein bisschen verstehen. Ich lese es trotzdem immer wieder und immer wieder gerne. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, ja, nervt einen und das so, dieses Klischee kann ich irgendwie gar nicht mehr ausstehen.
Also was mich bei Enemies to Lovers am meisten stört, ist eigentlich, dass die nie, oder auch bei Haters to Lovers, dass die nie wirklich Haters oder Enemies sind, sondern dass du von Anfang an genau weißt, dass die sich irgendwie doch insgeheim mögen. Und ich weiß nicht, da denke ich mir immer so, warum nennt man das Enemies to Lovers, wenn die von vornherein sowieso sich schon gegenseitig toll finden? Wie zum Beispiel bei Fourth Wing, da war es von Seite 1 klar, dass die nie wirkliche Enemies waren. Never. Hat sich ja auch irgendwann aufgeklärt, dass sie ja nie wirkliche Enemies waren. Und sowas, dann nenn es halt nicht Enemies to Lovers, wenn die nie wirklich Feinde gewesen sind. Finde ich übrigens auch ganz cringe.
Ja, nee, das kann ich auch verstehen. Also dieses von Seite 1 in den Gedanken wird dann klar, dass sie die total toll findet, aber oberflächlich wird dann so, hä, aber ich kann ihn nicht leiden. Aber eigentlich denkt sie so, oh, der ist so hot und er ist so toll. Und denkt sie so, hä, okay, check ich jetzt nicht. Kann ich auf jeden Fall verstehen, finde ich auch cringe. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende von dieser Folge. Wir haben jetzt schon unsere Zeit erreicht. Und bevor wir aber Schluss machen, würde ich sagen, kümmern wir noch unseren A Book Boyfriend des Monats.
Ja, bei mir wäre das entweder Flynn von My Summer Bodyguard oder der gute Romeo aus Tainted Dreams, beziehungsweise Shattered Palace. ja, also bin mal gespannt, wie das ausgeht, aber ich fand den einfach toll, weil der ist so, das ist so einer, der steht auch zu sich selber und zu dem, was er sagt, mäßig.
Ja.
Und ich finde sowas toll. Ja, nee, deshalb entweder Romeo oder Flynn, beide toll.
Kann ich verstehen. Bei mir ist es tatsächlich auch bis jetzt Romeo. Also wie gesagt, we never know, was in Teil 3 passiert, aber bis jetzt ist es auf jeden Fall Romeo, weil es ist so, wie du sagst, so, weißt du, er ist ein Arsch, er weiß, dass er ein Arsch ist, aber trotzdem ist er halt. Es ist halt einfach toll. Ist wirklich, ich saß da, hatte so richtig giggling Moments einfach in diesem Buch wegen dem Chip. Also, das war wirklich. Oh, Leute, lest es bitte. Es ist ein tolles Buch. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal zum Thema Bookish X. Also, ich glaube, jeder hat ja so seine Vorlieben oder Sachen, die er halt einfach gar nicht ab kann. Das liegt, wie gesagt, auch, glaube ich, immer im Auge vom Betrachter, was so mal seine persönlichen Empfinden sind. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen ein bisschen relaten. Oder vielleicht habt ihr auch noch was, was ihr gerne ergänzen wollen würdet. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne bei uns in die Kommentare schreiben. Interessiert uns auf jeden Fall brennend, was so eure Bookish X sind und was ihr zu unserem Bookish X vielleicht auch sagt. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Schluss.
Genau. gucken wir mal in die Zukunft. Nächste Folge haben wir ein kleines Experiment. Und zwar schenken wir uns gegenseitig Bookblind Dates und wir dürfen weder den Klappentext noch das Cover noch den Titel wissen und lesen einfach mal wirklich blind drauf los und gucken, was passiert, wenn man wirklich keinerlei Ahnung hat, worum es geht. Und ja, das Ergebnis kriegt ihr dann in der nächsten Folge.
Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Wir heißen überall Next Chapter Chats. Und ja, bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Ciao.